Steuern während der Insolvenz. Und da ist es vollkommen egal, ob in Spanien, Irland oder in Lettland. Wir erklären, was es mit den Steuern in diesen Ländern und in Deutschland auf sich hat und worauf Sie bei einer Insolvenz im europäischen Ausland zu achten haben. Herzlich willkommen bei der Kanzlei Rieger und Partner. Ich bin Cornelius Rieger und aus meinem Team wieder mit dabei der Lutz.
Hallo, moin moin.
Von dem Bereich Irland-Ressort und ja, natürlich auch Spanien. Spanien ist dein Lieblingsressort.
Spanien auch. Ne, Irland ist auch schön.
Irland ist auch schön.
Ja, ist auch schön.
Und ja, natürlich, wenn es ums Thema Steuern geht, Markus.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Servus. So, also, wir sprechen heute mal darüber. Typisches Fallbeispiel ist, Mandant zieht nach Irland rüber, möchte dort die Insolvenz machen und meldet sich in Deutschland ab. Damit ist es aber nicht getan. Es bleibt ja dann in Deutschland immer noch einiges zu erledigen, gerade in steuerlicher Sicht.
Das ist richtig. Man muss halt einfach mal offiziell auch dem Finanzamt mitteilen, dass man verzogen ist, dass man bei den Behörden sich abmeldet, bei dem Kreisverwaltungsreferat oder bei der Gemeinde, bei der man registriert ist, dass man seine irische Adresse hinterlegt. Wie gesagt, das dem Finanzamt mitteilt. Und man hat natürlich aus steuerlicher Sicht im Wegzugsjahr natürlich einiges zu beachten, dass die Einkünfte, die aus Irland oder aus dem ausländischen Land erzielt werden, in Deutschland nicht unter den Tisch fallen dürfen, weil ich natürlich in dem Jahr, in dem ich wegziehe, immer noch mein Welteinkommen zu erklären habe in Deutschland. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die viele vielleicht vergessen in diesem Zusammenhang.
Da haben wir natürlich das typische Fallbeispiel. Ich beginne die Insolvenz im Februar. Dann kriege ich natürlich noch mit den restlich verbleibenden 10 Monaten die 183 Tage voll. Das heißt, ich habe mich in Deutschland dann nicht mehr wie 183 Tage aufgehalten. Das heißt, in dem Zusammenhang müsste ich ja dann in Irland entsprechend versteuern, weil ich da Tax-Resident bin. Wenn ich allerdings erst im Oktober sage und tschüss, dann habe ich natürlich die Thematik, dass ich bereits 10 Monate in Deutschland gelebt habe, somit auch die 183 Tage voll. Und dann bleiben nur noch 2 Monate über, die ich natürlich dann nicht wirklich in Irland versteuere, sondern noch in Deutschland versteuern muss.
Ja, man muss im Endeffekt überlegen, es gibt den Zeitraum, in dem ich in Deutschland einen Wohnsitz hatte, da hat Deutschland ganz normales Besteuerungsrecht, und dann gibt es den Zeitraum, in dem ich in Deutschland keinen Wohnsitz habe, da hat grundsätzlich das Ausland das Besteuerungsrecht, aber aufgrund des Themas des Welteinkommens muss ich diese Einkünfte erklären. Und es ist für den Einzelnen immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil es in diesen Jahren oft zu einer Steuernachzahlung kommt. Viele erwarten ja eigentlich eine Steuerrückerstattung, und wenn ich dann 10 Monate in Deutschland war und 2 Monate ins Ausland gehe, meine ich, okay, ich habe 10 Monate verdient, versteuert es über 12 Monate, kriege ich eine schöne Steuererstattung. Das ist in vielen Fällen nicht der Fall, weil in Deutschland gibt es das Thema, dass man sagt, es nennt sich Progressionseinkünfte. Ich versteuere zwar mein weltweites, ich muss es erklären in Deutschland, das weltweite Einkommen. Ich habe dann auch auf das weltweite Einkommen den Steuersatz zu berechnen. Aber dieser Steuersatz wird halt angewendet auf den Zeitraum meiner inländischen Einkünfte. Das heißt, wenn ich von Januar bis Oktober in Deutschland was verdient habe und mit 30% besteuert wurde und dann einfach in dem Zusammenhang meiner Welteinkünfte auf einen Steuersatz von 35% hochrutsche, ja, dann muss ich mein inländisches Einkommen nachversteuern, sodass ich dadurch tatsächlich eine Doppelbelastung habe, weil ich habe ja im Ausland Steuern bezahlt, dieses PSU-Earn in Irland, und ich muss dann im Endeffekt über die Einkommensteuererklärung in Deutschland noch mal etwas nachzahlen. Und das haben viele nicht auf dem Schirm.
Das ist natürlich genau die Thematik, wo wir uns im Verfahren dann auch darum kümmern, das einmal überprüfen und dann natürlich auch hergehen und sagen, lieber Mandant, da haben wir tatsächlich etwas, das müssen wir noch erledigen. Das ist ja so in dem Gesamtpackage bei uns natürlich auch mit dabei, wo wir dann sagen, Mensch, da müssen wir einmal drüber schauen. Aber es ist ja nicht nur die Thematik, es ist ja dann auch diese ekelhafte Wegzugsbesteuerung. Ja, wenn der Lutz dann wieder um die Ecke kommt und sagt, Mensch, da haben wir einen Unternehmer mit 4 GmbHs, die sind übrigens eigentlich ganz gut gelaufen, ja, da könnte jetzt nur zukünftig ein Problem auftreten, deswegen geht man da schon mal proaktiv vor, ja, und dann hat man natürlich das Thema der Wegzugsbesteuerung.
Klar, weil das natürlich ein Riesenthema ist, gerade wenn ich GmbH-Anteile habe und dann ins Ausland verziehe, Deutschland sein Besteuerungsrecht verliert an diesen Anteilen, ja, dann will natürlich Deutschland etwas dafür haben auf den Wert, der bisher erwirtschaftet wurde in dem ganzen System. Und das ist natürlich etwas, was den Unternehmer das Genick brechen kann, in Anführungsstrichen, weil natürlich das aus einer Liquidität bereitgestellt werden muss, die er momentan nicht zur Verfügung hat.
Das ist richtig, weil das haut einen direkt um. Genau. Also das sind keine kleinen Beträge. Nein. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Also diese übrigens die Wegzugsbesteuerung historisch bedingt höchst interessant, hieß mal Reichsfluchtsteuer. Ja, dann hat man irgendwann mal gesagt, das ist ja so politisch nicht mehr so ganz in Vogue. Dann gab es sie mal ganz kurze Zeit nicht und dann kam sie wieder um die Ecke geschossen mit dem Begriff Wegzugsbesteuerung. Ja? Hochinteressantes Thema. Muss man auch aufpassen drauf, wenn man tatsächlich die Insolvenz durchführt und dann auch verlagert. Natürlich sind auch im Zweifel, wenn natürlich dann der Wegzug dahingehend ausgelegt wird, dass man sagt, man geht in die Insolvenz und man hat eigentlich, oder man sieht ja schon, man hat eine notleidende GmbH, die dann, sag ich mal, in 4-5 Monaten notleidend wird und man frühzeitig dran ist, dann ist natürlich auch so eine Wegzugsbesteuerung im Zweifel, wenn das Insolvenzverfahren beginnt, im Rahmen der Insolvenz erledigt in Irland. Ja, weil es sind ja Steuerforderungen, die erledigt werden.
Mhm. Ja? Welchen Mythos wir häufig haben, ist so, dass Einzelunternehmer auch meinen, dass es die Wegzugsbesteuerung dann auf sie zutrifft. Ist ja aber nicht so.
Oder? Nein, es geht ja nur um Gesellschaftsanteile.
Okay. Genau. Also der Einzelne, also der Einzelhändler, der klassische Einzelhändler, der ist davon nicht betroffen. Ja, also er muss jetzt nicht sein Haus Wegzug besteuern.
Also haben wir UG, GmbH, AG.
Genau. Ja. Also alles, was Kapitalgesellschaften sind, deutsche Kapitalgesellschaften, hier ansässig in der Bundesrepublik Deutschland, das ist zu versteuern.
Weil das hörst du sehr, sehr häufig, dass Einzelpersonen denken, wenn sie Einzelunternehmer sind, also klassischen Gewerbeschein, dass sie dann auch die Wegzugsbesteuerung zahlen müssen. Das hält sich sehr hartnäckig bei den Mandanten.
Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Keine Ahnung. Das ist einfach so diese Angst vor dem deutschen Finanzamt wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich genauso wie der Mythos in der Insolvenz in Irland, dass man sagt, Facebook zählt mehr wie mein Bankkonto.
Das ist natürlich immer, sicherlich muss man hier auch leben oder man muss in dem entsprechenden Land leben. Ja, so ist es ja nicht. Aber natürlich, das muss ich auch nachweisen. Das heißt, ich muss halt zum Essen gehen. Ich muss dort einkaufen. Ich muss wirklich dort physisch anwesend sein. Ja, ich meine letztendlich bei Facebook irgendwelche Bilder sich irgendwo ziehen und dann reposten oder wie auch immer, ist natürlich dann
schwache Evidenz, genau. Ja, würde ich jetzt dem Mandanten am Telefon sagen.
Man muss auch immer dazu sagen, das Gericht beschäftigt sich tatsächlich keinen Deut mit Facebook. Auch weder mit Twitter, noch mit YouTube, noch mit Instagram, das ist dem Gericht egal. Das Gericht bekommt vorgelegt einen Insolvenzantrag und da gibt es kein Feld, zeig uns mal bitte dein Facebook oder dein Instagram. Und da googelt auch keiner danach. Das ist denen zu dem Zeitpunkt noch relativ egal.
Zu dem Zeitpunkt.
Achtung, das Stichwort. Es kommt danach, gibt es einen, der interessiert sich sehr wohl dafür, was gepostet wird und was nicht. Und das ist der Insolvenzverwalter. Der macht das aber nicht, um den Krummi zu prüfen, sondern der hat einfach nur Böcke drauf zu schauen, naja, ist der Typ da drauf mit einer Zigarre und mit einer Dauphinot-Flasche in der Hand und das vielleicht jeden Abend in Saint-Tropez unten. Ja, das könnte dann schon ein bisschen Fragen aufwerfen, wo man dann tatsächlich sagt, in dem Zusammenhang darf ich Ihnen nochmal zurufen. Wir haben ein tolles Video mit unserem Pip gemacht, mit dem Mark. Der Pip ist der Personal Insolvency Practitioner in Irland. Und da können Sie mal reinzappen und dann sehen Sie mal so, was das Gericht und was der Insolvenzverwalter alles so von Ihnen haben möchte im Rahmen einer irischen Insolvenz. Ja? Das aber nur kurz by the way. Kommen wir zurück zu den Steuern. Wenn ich natürlich nach Irland verziehe, dann habe ich immer die Schwierigkeit, dass es ist ja noch was da. Meistens ist da noch die Frau da, dann sind noch die Kinder vorhanden. Und das wirft natürlich in der Gesamtheit Fragen auf. Jetzt gehen wir natürlich her und wenn dann eine häusliche Trennung auch stattfindet von der Ehefrau zum Ehemann und man sagt, okay, wir möchten eigentlich zukünftig getrennte Wege gehen, dann muss man sich nicht gleich scheiden lassen, sondern dann kann man natürlich hergehen und sagen, komm, wir machen hier mal eine anständige Trennungsvereinbarung und dann leben wir getrennt. Das sollte man aber natürlich notariell auch machen. Also einfach nur so mal schnell hingehen und das niederschreiben, das könnte im Zweifel immer Schwierigkeiten geben. Ich bin einen Freund dazu, rennen Sie zum Notar, wo ein Stempel drauf ist und wo ein Wappen drauf ist und wo ganz viele Unterschriften drauf sind. Das ist für Gerichte, das ist für Finanzämter, das ist für alle immer ganz toll. Und dann ist klar, oh, die waren sogar beim Notar, natürlich, das ist richtig. Ja, wenn man das so privat schriftlich einfach mal so dahin schludert, ist das, hat das nicht die gleiche Beweiskraft, wie wenn ich zum Notar gehe, auch wenn der Notar tatsächlich nur eine Unterschrift beglaubigt. Es ist ja tatsächlich nur eine Unterschriftenbeglaubigung. Es ist ja nicht mehr. Ja? Aber das kann natürlich auch wieder steuerliche Thematiken aufwerfen.
Und natürlich, weil im Endeffekt ist es ja so, dass dann das Thema ist, dass derjenige, der ins Ausland verzieht, ja, ist natürlich dann ganz normal beschränkt steuerpflichtig. Die Familie bleibt in Deutschland. Ja, da stellt sich die Frage, im Wegzugsjahr habe ich noch den Steuervorteil über die Zusammenveranlagung, ja. Was passiert mit Kindergeld und vielschichtige Themen, die im Endeffekt damit zusammenhängen, ja. Und das ist, da muss man einfach vorbereitet sein, ja. Es kann sein, dass aufgrund des Wegzugs vielleicht eine Lohnsteuerklassenwechsel erfolgt. Dadurch dann der Ehepartner, der im Inland verbleibt, auf einmal weniger netto hat. Ja, das führt natürlich zu gewissen Unstimmigkeiten, ja, wo man dann einfach das Thema Unterhalt anspricht. Ja, wie wird der bemessen? Was ist Kinder? Das sind vielschichtige Themen, die auch im Rahmen der Steuererklärung und im Steuerverfahren Berücksichtigung finden müssen.
Findet ja bei uns tatsächlich im Onboarding statt. Also wenn wir das Onboarding durchführen, klopfen wir natürlich diese Themen auch einmal ab. Da haben wir unsere Checklisten, die wir einmal durchgehen und einmal überprüfen. Und gegebenenfalls, wenn entsprechende Punkte aufkommen, gehen wir natürlich her, und das ist dann deine Tätigkeit immer, ja, um dann mit den Finanzämtern da auch zu sprechen und zu verhandeln im Zweifelsfall. Ja, also man muss halt, Kommunikation ist alles, ja, selbst wenn ich Steuerschulden habe und das Problem habe, Mensch, eigentlich ist das Finanzamt mein einziger Gläubiger, das gibt's auch.
In vielen Fällen.
In vielen Fällen. Ja, haben wir häufig. Auch selbst dann ist tatsächlich gegeben, trotzdem den Wegzug mit dem Finanzamt abzustimmen, um Folgeprobleme einfach zu vermeiden. Ja, ich komme ja auch irgendwann mal vielleicht zurück. Ja? Der eine lebt 4-5 Jahre in Irland drüben oder lebt sich im 6. Jahr wieder nach Deutschland zu kommen. So, und dann muss ich natürlich einmal die 4-5 Jahre nachweisen. Ja, das heißt auch, ich bin Freund davon, erkläre immer deine Einkommensteuer. Es macht einfach Sinn. Ja. Selbst wenn du nicht dazu verpflichtet bist, schick's weg.
Man tut sich einen Gefallen, ja, weil letztendlich ist es so, man ist transparent den Behörden gegenüber und man kommt nicht in die Bredouille, dass man irgendwas verschweigt, ja, weil es ja immer irgendwann im Raum steht, okay, keine Erklärung abgeben, hat er irgendwas im Ausland, hat er dort was, hat er überall was, und das ist immer ein Problem für die Steuerpflichtigen hinten raus, ja, das muss nicht in dem Moment so sein, aber halt hinten raus, ja, und deswegen.
Das Problem besteht einfach immer darin, wenn ich dann tatsächlich im Ausland lebe, ich muss es irgendwo nachweisen, und was wir im Rahmen der Vorbereitung auch immer machen, ist dann die Abstimmung mit dem Finanzamt, nämlich dass man nicht mehr steuerpflichtig in Deutschland ist. Genau. Das ist wesentlich. Ja?
Richtig. Ich muss mir in Irland dann auch steuerlich registrieren. Ja? Über die PPS-Nummer kriege ich erstmal zugeteilt. Dann kann ich mir eine Steuernummer machen. Ich muss mich ja auch bei den Banken, was ja auch ein Thema der Folgekonsequenz ist, muss ich ja auch mich als Steuerausländer melden, dass ich sage, ich bin nicht mehr, ich bin jetzt ansässig im Ausland, ja, was ja auch nur geht, wenn ich im Ausland registriert bin und dort meine Steuernummer habe und eine entsprechende Ansässigkeitsbescheinigung. Und es muss ja auch den Banken gegenüber kommuniziert werden, weil das sind ja alles Themen, administrative Themen, an die denkt man in dem Moment erstmal gar nicht.
Nee, die sind. Das Thema Steuern ist eh immer relativ weit hinten, weil man hat natürlich, ich nenne es immer in Deutschland, keine Steuertransparenz. Ja, es ist für den Einzelnen relativ schwierig abzuschätzen, was kommt auf mich zu und was passiert da eigentlich. Und wenn man da nicht so top ausgebildet ist wie du, der natürlich mehrere Länder im Blick hat und natürlich die Bezüge auch schon zu dem Ausland hat und auch in diesen lebte und den Vorteil einfach besitzt, dass ich sagen kann, ich kenne Deutschland, ich kenne Irland, ich kenne aber auch noch die anderen Länder, ja, dann tut sich der Haushof Wiesensteuerberater mit so einer Nummer auch relativ schwer.
Ja, es ist nicht einfach, weil aufgrund dessen, dass man halt diese, sei es auf das Partnernetzwerk zurückzugreifen, ja, viele tun sich ja schon oder haben eine Hemmschwelle in der Sprache, ja, und das sind ja vielschichtige Themen, und letztendlich der einzelne Steuerpflichtige kann ja eigentlich oft nichts dafür, ja. dass einfach die Berater müssen sich einfach austauschen. Und das fällt dem normalen Steuerberater schwer, weil der diesen internationalen Bezug nicht hat, weil er nicht das nachvollziehen kann, im Ausland zu leben und welche Verpflichtungen das hat. Und da, wenn man dann eine gewisse Expertise hat und wenn man dann aufgrund seiner beruflichen Erfahrung dann schon auf mehrere Länder auch zurückgreifen kann, auch vom Partnernetzwerk, dann ist natürlich das immer Gold wert für den Steuerpflichtigen an sich, weil er dann einfach weiß, okay, er kriegt eine gesamtheitliche Betreuung und nicht nur auf Deutschland bezogen etwas, sondern halt insgesamt.
Er hat halt einen Allround-Service.
Ja.
Das ist aber auch genau das, was bei uns eigentlich meistens abgerufen wird. Ne?
Genau, also von A bis Z können wir alles abwickeln.
Von A bis Z einmal durchs schöne irische Verfahren durch. Was ist denn das Thema, was ich auch immer gerne mit den Mandanten bespreche? Kannst du vielleicht auch noch gleich nochmal was dazu sagen? Ja. Die Ehefrau bleibt zurück. Die Besteuerung ändert sich bei ihr. Wie schlimm ist denn so eine Besteuerung?
Wie schlimm ist die Besteuerung? Es sind halt schon finanzielle Auswirkungen. Gerade wenn die Ehefrau Arbeitnehmerin ist, ja, und dann auf einmal von der Lohnsteuerklasse 3, was sie vielleicht bisher hatte mit dem Ehemann zusammen, weil der Ehemann selbstständig war, und dann sie ein relativ hohes Nettoeinkommen hat und dann auf einmal diese Lohnsteuerklasse 3 vielleicht nicht mehr möglich ist. Das ist natürlich schon ein finanzieller Verlust, der da im Endeffekt entsteht. Und dadurch entstehen natürlich ganz andere Steuersystematiken. Ja, ich habe keine Zusammenveranlagung mehr, ich habe eine Einzelveranlagung. Wie gesagt, ich habe andere Steuerklassen. Aber natürlich eröffne mir auch andere Wege, weil natürlich gibt es auch gewisse Zuschüsse vom Staat. Wenn ich dann alleinerziehend bin, bekomme ich eine steuerlich vorteilhaftere Klasse, bekomme vielleicht die ein oder anderen Zuschüsse, die ich vorher vielleicht nicht bekommen habe aufgrund des Gesamteinkommens. Also da schon vielschichtige Auswirkungen. Ja, aber im ersten Moment ist es erstmal sicherlich ein finanzieller Druck, der entsteht. Ja, und da muss man halt mit umzugehen wissen und zu lernen.
Ich bin ja ein Freund davon, in der Beratung grundsätzlich zu sagen, getrennt veranlagen, gerade bei Unternehmern. Ich halte es für ein wahnsinnig hohes Risiko, wenn man gemeinschaftlich veranlagt ist, gerade als Unternehmerfamilie. Weil man hat das unternehmerische Risiko ja. Und was die Ehefrau haftet nie für Schulden, kann man einmal so grundlegend sagen. Aber Steuerschulden bei der gemeinsamen Veranlagung hat sie definitiv ein Problem.
Das ist richtig, weil wenn man gemeinsam veranlagt ist, dann nimmt das Finanzamt gerne die Gesamtschuldnerschaft von den Ehepartnern ja zusammen und sagt einfach, okay, wenn jetzt eine Steuernachzahlung, der Gewinn des Ehemanns war, weiß ich, 100.000 Euro, musste dann 40.000 Euro Steuern zahlen, weil er keine Vorauszahlung geleistet hat. Die Ehefrau hat 20.000 Bruttoeinkommen und bezahlt ihre Steuern mit Steuerklasse 3, wie auch immer. Und dann diese Steuernachzahlung von 40.000 Euro kann das Finanzamt sagen, okay, liebe Ehefrau, du hast die Steuererklärung mit unterschrieben, deswegen bist du erstmal gemeinschaftlich dafür haftbar. Da muss man natürlich wieder mit dem Finanzamt in Diskussion treten, sagen, pass auf, liebes Finanzamt, die Steuernachzahlung kommt von dem Ehemann oder von dem Ehepartner, der das Einzelunternehmen hat, und mach bitte eine Aufteilung der Steuern. Und es ist halt so Themen, wenn ich eine getrennte Veranlagung oder Einzelveranlagung, wie es ja jetzt heißt, mache, dann ist es so, dass das alles kein Problem ist, weil dann ist derjenige für seine Steuern verantwortlich, die auch tatsächlich entstehen hat lassen. Ja, und dadurch ist der andere Partner einfach raus aus der Nummer.
Es ist eigentlich für einen Unternehmer ist eigentlich absolut ungünstig, gemeinsam veranlagen zu lassen, weil ich einfach von dem Damoklesschwert grundsätzlich Durchgriffshaftung, Steuerhaftung und. Wenn mal was passiert, sind beide drin. Und ich bin immer so ein Freund von Good Cop, Bad Cop, ja, oder Safety und Risky Part, ja. Wir haben einmal den Safety Part, wir haben einmal den Risky Part, und der Safety Part ist dann meistens der Teil einer Familie, der halt nicht arbeitet, also nicht selbstständig arbeitet, sondern der natürlich das Vermögen auch sichern kann. Ja, wo ich halt nicht die Sorge haben muss, okay, Insolvenz, zack, Vermögenswerte weg, alles explodiert, sondern wo man halt weiß, okay, hey, ich kann mich heute hinstellen, ich hab nix.
Genau, ja? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja.
Steuerliche getrennte Veranlagung. Auch beliebt bei mir, du weißt, ich bin mit Steuerberatern nicht gut auf Kurs, weil wir einfach so viele Schwierigkeiten schon hatten bei unserer Mandantschaft, ja. Das ist bei Markus vollkommen was ganz, ganz anderes, weil Markus ist sowas von gebildet und hat so viel Erfahrung in dem Bereich und bringt so viele Länder gleich mit auf den Plan. Deswegen ist er ja auch bei uns im Team. Aber was ich immer dazu sagen muss, bei Steuerberatern, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Erstens, weil ich sie oftmals nicht verstehe. Dich verstehe ich. Ja? Ich musste mich immer selber einarbeiten in die Sachen. Ist auch das, was wir übrigens in einem Video von uns empfohlen haben. Ja? Vertraue deinem Steuerberater nicht, prüfe es nach.
Letztendlich ist der Unternehmer ja auch selbstverantwortlich.
Ganz wichtig, ja. Ja, ich denke immer, der Steuerberater macht die Buchhaltung nicht ordentlich, dann kann ich die verklagen. Vergiss es.
Wird nichts.
Du haftest als Geschäftsführer.
Du haftest und das läuft durch, deswegen Vorsicht. Aber das Thema Postempfangsvollmacht in dem Zusammenhang ist auch nochmal so ein Ding, wo ich kein Freund davon bin, eine Postempfangsvollmacht bestehen zu lassen in Deutschland, sondern man soll den Mist auch nach Irland schicken.
Genau.
Oder nach Spanien. Ja, es wird immer, natürlich, also übrigens, es ist einfacher, einen Brief einfach für Sie mal damit Sie noch mal ein bisschen Background kriegen, Post nach Spanien zu schicken wie nach Irland. Die irische Post ist wirklich verdammt speziell. Ja.
Ja. Jetzt komme ich häufig, komme ich morgen. Das kann mal 3-4 Wochen dauern, bis so ein normaler Brief da ankommt.
Ja.
Das ist hart.
Das ist echt hart. Also das ist speziell. Lettland war nie ein Problem.
Lettland ging relativ schnell.
Zack, durch.
Auf Spanien ist Eisenbahn. Zwei, drei Tage ist das da.
Wie ein Uhrwerk. Ja. Irland hat man tatsächlich Probleme, aber nichtsdestotrotz sollte natürlich auch in Deutschland keine Postempfangsvollmacht mehr bestehen, weil das kann auch im Zweifel mal zu Schwierigkeiten führen, weil wenn der Steuerberater zugestellt bekommen hat, hat er zugestellt und der Steuerberater darf nicht sagen, habe ich nicht gekriegt.
Nein, das ist richtig, weil letztendlich wird dann, wenn der Steuerberater eine Frist versäumt, ja, soll nicht passieren, darf auch nicht passieren, ja, dann ist im Endeffekt zuerst erstmal der Unternehmer dafür gerade zu stehen, weil er natürlich so ein gewisses Ausfallverschulden auch hatte, ja, was im Endeffekt mit dem Thema Fristversäumnis ist, weil er sich nicht drum gekümmert hat und gemeint hat, okay, alles ausgelagert und deswegen ist es einfach so weg von mir, ja, und es ist einfach nicht gut. Deswegen ist immer gut, deswegen ist es richtig, was ihr sagt, der Unternehmer selbst muss einfach dafür gerade stehen und muss sich damit beschäftigen und nicht sagen, ich kümmere mich um mein operatives Geschäft und alles andere ist weg. Ja, weil das ist das Schlimmste, was eigentlich da passieren kann, weil wenn ich davon mich leiten lasse, ist es einfach nur falsch.
Wobei, das haben wir sehr häufig. Ne? Also ich habe alles meinem Buchhalter gegeben, meinem Steuerberater und ich habe gedacht, das läuft alles. Also das hört man sehr, sehr häufig.
Ja. Boom.
Boom, ja. Deswegen immer, wenn Sie eine Unternehmung angehen, dann auch bitte immer um die Zahlen kümmern. Ne?
Richtig. Sei es um die Anmeldungen, Steueranmeldungen, ja, was alles ja auch zu einer leichtfertigen Steuerverkürzung führen kann oder Steuerhinterziehung im schlechtesten Fall, ja. Und ja.
Was man ja auch vermeiden möchte. Ich meine, man kommt entschuldet dann irgendwann mal vielleicht nach Deutschland zurück. Die, die in Spanien sind, die bleiben in Spanien. Die, die in Lettland sind, bleiben auch meistens in Lettland. Irland ist meistens, dass sie danach nach Zypern oder Spanien umziehen, in irgendein wärmeres Land. Aber es gibt doch auch ein paar, die tatsächlich nach Deutschland zurückkommen. Ja. Und dann ist man gerade frisch entschuldet. Man hat einen schönen Discharge. Man reicht diesen weiter an das Finanzamt, wenn man Steuerschulden hatte. Wird beanstandungsfrei ausgetragen. Ist ein europäisches Verfahren. Gibt es ja heutzutage gar keine Diskussion mehr darüber. Ja. Aber dann kommt natürlich noch der Punkt, ja, aber wir hätten da gerne noch und übrigens. Ja. Deswegen, diese Sachen sind tatsächlich zu klären. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wir haben einmal Klärungsbedarf hinsichtlich, ich ziehe weg. Der Umzugszeitraum ist verdammt wichtig. In die Kommunikation mit dem Finanzamt reingehen und sagen, pass auf Leute, ich bin mal weg. Das ist meine neue Anschrift. Bitte hier alles zustellen. Postempfangsvollmachten müssen definitiv gelöscht werden, so dass nur noch Sie die Post bekommen. Und das ist auch gut so, ja. Denn dann gilt es nicht als zugestellt. Wenn mal was verschwindet, verschwindet es, hat man noch volle Einspruchsmöglichkeiten, kann dagegen vorgehen, aber wenn zugestellt ist, dann wird es immer schwierig, dann kann man auch nicht auf Zeit spielen. Und was man machen muss, Thema Wegzugsbesteuerung ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das überprüft. Das werden wir auch bei uns in der Vorbereitung natürlich machen. Und das fünfte Thema ist mit der Ehefrau, gerade bei einer Trennungsvereinbarung, das nochmal steuerlich abklären, dass da halt keine böse Überraschung kommt von der Hinterbliebenen, möchte ich jetzt gerade mal sagen.
Von der Zurückgebliebenen.
Von der Zurückgebliebenen. Oder heute darf man ja nicht nur, man darf das ja heute nicht mehr nur sagen. Ja? Nur, es nee, ist
müssen
ja nicht
wir aufpassen.
Nur, da müssen wir aufpassen. Es ist ja nicht nur die Frau, die zurückbleibt, das könnte ja auch der Mann sein, der zurückbleibt.
Ja. Haben wir auch.
Also weiter möchte ich jetzt nicht gehen.
Ja.
Ja. Also das ist irgendwie biologisch.
Irgendwas bleibt immer auf der Strecke.
Irgendwas bleibt immer auf der Strecke, ja. Aber biologisch gibt es für mich tatsächlich nur zwei Geschlechter. Ja, so. Ja.
Das sind, machen wir noch ein anderes Video zu.
Ja. Oh Gott! Nein, nein, nein. Mit welchem? Willst du dann die Rechtsausführungen dazu machen?
Ja, musst du mal gucken. Da überlegen wir uns noch was.
Gut. Also, ich denke und hoffe, dass das für Sie sehr informativ heute gewesen ist. Wenn Sie planen, eine Insolvenz in Spanien, in Irland oder in Lettland zu durchlaufen, dann helfen wir Ihnen sehr gerne dabei. Wir haben die nötigen Steuerexperten an der Hand, die Ihnen auch helfen, die Steuern, die Sie dann womöglich in Deutschland auslösen könnten mit Ihrem Wegzug, so zu bereinigen und so attraktiv zu gestalten, dass da halt kein Bumerang kommt und dass Sie da kein Damoklesschwert über Ihrem Kopf permanent zu schweben haben. Dann freuen wir uns auf ein Kontaktformular von Ihnen oder Sie klingeln bei uns einmal im Büro durch, kriegen auf jeden Fall ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, wo die Reise hinführt. Ich bedanke mich an mein Team, dass ihr heute wieder mit mir dabei gewesen seid.
Dankeschön.
Dankeschön. Und Ihnen eine gute Zeit, bis wir uns dann am Telefon hören. Danke Ihnen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ciao.